Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft, der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herbig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über die Automatisierung der Intralogistik bei Bosch. Wir reden über mobile Roboter, wie man die gut einführt und vor allem über die Frage der Flottenmanager werden wir heute reden. Wir reden darüber, wie man seine gesamte Intralogistikflotte steuert, welche Rolle AMRs, aber auch Umzüge dabei spielen, und wir schauen uns die Softwarearchitektur an, das Zusammenspiel mit SAP, wie man Flottenmanager gut integriert und natürlich die VDA 5050 darf heute auch nicht fehlen. Und ja, dann haben wir dann auch das ganze Bild voll gemacht. Über all diese Themen rede ich heute mit Matthias Koblitz. Er ist im Zentralbereich der Logistik bei Bosch. Er ist Product Owner für den Flottenmanager, ist Intralogistik-Consultant für Intralogistik-Automatisierung und er ist heute zu Gast im Podcast. Hallo Matthias, willkommen im Podcast.
Tobias, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
Wenn ihr als Intralogistik-Consultants quasi unterwegs seid in den Werken bei euch bei Bosch, geht es da immer gleich um die Automatisierung mit mobiler Robotik oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, ganz und gar nicht. Also wir werden ja oft mit dem Auftrag bestellt, sage ich mal, uns das Thema mobile Robotik vor Ort anzugucken beziehungsweise zu beraten, ne, zu diesem Thema. Aber wir stellen ganz oft fest, dass die Arbeit noch viel früher beginnen muss. Ja, und wenn ich sage viel früher, dann sage ich physischer Prozess, weil ganz oft krankt es nämlich genau an der Stelle. Und bevor wir das automatisieren, sollten wir erstmal die physische Welt in Ordnung bringen.
Okay, kannst du das ein bisschen beschreiben? Wenn ihr jetzt in Werk kommt, ja, ihr habt die Anfrage gekriegt, wie legt ihr da los? Wie sieht das typische Vorgehen aus?
Ja, also wir haben jetzt über die letzten 4 Jahre mit über 100 Standorten zusammengearbeitet und diese Methode immer weiterentwickelt. Und rausgekommen ist ein 2-tägiges Format, wo wir vor Ort kommen, eine Prozessaufnahme machen aller Intralogistikprozesse, die relevant sind, die in Scope sein sollen, und dann mittels eines digitalen Werkzeugs auswerten, in welchen Prozessen das Thema Automatisierung Sinn macht, im Sinne von kommerziell Sinn macht. Das nehmen wir als Aufsatz, um dann tiefer reinzusteigen in die Prozesse, zu schauen, was sind denn wirklich die Anforderungen an diese mögliche Automatisierung, um dann mögliche Technologien abzuleiten und eben auch auf einem Bierdeckel den ROI zu rechnen. Also zu schauen, was würden uns diese Techniken kosten, diese Technologien, was würden wir sparen in dem jeweiligen Prozess, um das Ganze dann zu pitchen beim Logistik- oder Werkleiter, um eben auch das Thema dann in die Umsetzung zu bringen.
Okay, super. Und das sind 2 Tage. Habe ich das gerade richtig verstanden?
Ja, das sind 2 Tage, intensive 2 Tage, wie man raushören kann. Aber das ist das Format, was sich so eingeschwungen hat und was in der Regel ja 2 bis 3 wirklich sehr gute, sehr interessante Use Cases hervorbringt, ja, mit einem sehr interessanten ROI.
Okay, sehr gut. Aber du hast es gerade ja auch gesagt, nicht immer ist Automatisierung der sinnvolle nächste Schritt. Ja? Manchmal geht es eher darum, vielleicht die Prozesse zu optimieren oder vielleicht auch erstmal ein bisschen salopp gesagt, die Hausaufgaben zu machen. Stellt ihr das dann auch in den 2 Tagen fest oder wie trifft ihr da die Entscheidung, was der richtige Weg ist?
Hm. Ja, durchaus. Also wir werden den Werken in solchen Workshops auch klar Hausaufgaben aufzeigen. Wir werden sagen, hey, pass auf, dein Inbound-Prozess oder dein Outbound-Prozess oder welcher Prozess auch immer, da musst du erstmal gucken, dass du beispielsweise mit einer sauberen Digitalisierung über SAP oder andere Tools einfach Daten hast, mit denen du arbeiten kannst. Oder noch viel einfacher, schau, dass du einfach weniger Schnittstellen hast in diesem Prozess. Ja, also weniger Übergabepunkte, wo dann irgendwie 3, 4 verschiedene Aktoren oder 3, 4 verschiedene Flotten zusammenarbeiten müssen, um das erfolgreich durchzusetzen oder umzusetzen. Das ist natürlich dann nicht der perfekte Use Case, um zu automatisieren. Das heißt also, wenn wir wirklich Themen vorschlagen, die automatisiert werden können, dann machen wir das in den Prozessen, von denen wir überzeugt sind, dass sie von ihrer Reife weit genug sind, um eben dann mit mobiler Robotik, Flottenmanagement-Software oder anderer Technologie da wirklich einen weiteren Mehrwert rausholen können.
Okay, also das heißt, ihr müsst da den Reifegrad automatisch mitbewerten, um zu sagen, können wir da mobile Robotik überhaupt sinnvoll einsetzen? Und wenn der Reifegrad nicht entsprechend ist, kann man dann auch klar ableiten, was sind dann entsprechende Hausaufgaben. Wenn du jetzt in die Praxis schaust, kann man das so vereinfacht sagen, in wie vielen Fällen reicht es einfach erstmal, Prozesse sauber zu optimieren, bisherige Ressourcen vielleicht besser auszulasten?
Genau.
Und in wie vielen Fällen ist es dann wirklich die mobile Robotik, die den großen Unterschied bringt?
Also Aus meiner Erfahrung heraus gibt es auf der ganz normalen physischen Ebene in vielen Werken immer noch Hausaufgaben. Also ich würde sagen, 30% der Prozesse können noch weiter optimiert werden. Und zwar mit ganz einfachen Mitteln über die Veränderung der Orga in dem Prozess, die Umgestaltung der Prozesse, beispielsweise, wie gesagt, dieses Schnittstellenthema, Übergabethemen. Also da wächst das Gras durchaus noch hoch. Wenn dann aber die Prozesse reif sind und eben auch einen digitalen Backbone haben, dann ist natürlich die mobile Robotik dann super Hebel. Und das Thema, finde ich, ist immer noch underrated. Ja, also viele Werke haben zwar von mobiler Robotik gehört, aber starten ihre Reise gerade so in den 20er Jahren, sage ich mal, unseres Jahrhunderts. Von daher werden sich auch noch die Generation nach uns mit dem Thema austoben können. Und von daher gehe ich davon aus, dass uns da die Aufgaben und die Arbeit nicht ausgehen werden.
Das glaube ich sofort, ja. Und wenn dann rauskommt, die und die Use Cases bieten sich an, ja, für mobile Robotik, wie geht ihr dann vor? Was ist so ein typisches Vorgehen, dann einen mobilen Roboter einzuführen in einem Werk?
Naja, also zuallererst musst du natürlich die Sponsoren überzeugen. Ja, das sind in den meisten Fällen dann der Logistikleiter oder der Werkleiter. Da muss man mit einem belastbaren ROI rein, muss aufzeigen, dass dieser ROI unter einer gewissen Schwelle liegt, die bei Bosch eben vorgegeben wird, und muss das Ganze erstmal auf der Ebene durchkriegen. Wenn das dann der Fall ist und es grünes Licht gibt, dann geht das eigentlich relativ schnell, weil wir bei Bosch nämlich für alle potenziellen Anwendungsfälle, die wir in der mobilen Robotik sehen, einen weltweiten Katalog haben mit präferierten Roboter-Typen pro Anwendungsfall. Also ich nehme jetzt das Beispiel Palette, Boden, Boden. Da haben wir dann zwei Roboter-Typen, die wir ausgesucht haben, verprobt haben und für gut befunden haben. Unser Einkauf hat für diese Roboter dann einen Rahmenvertrag verhandelt. Es gibt feste Preise. Es gibt sogar Finanzierungsoptionen, wie beispielsweise Leasing. Und dann kann das Werk eigentlich über wenige Klicks diese Roboter ordern und die dann implementieren vor Ort auf dem Shopfloor. Was dann allerdings nicht mehr direkt bei uns ist, dann aus dem Zentralbereich Logistik, sondern was dann oft von den Herstellern selbst durchgeführt wird oder von Integratoren für das jeweilige Land. Und wir begleiten das Thema dann beispielsweise aus Projektmanagement-Sicht, wenn das gewünscht ist, oder stehen einfach nur als Berater für Spot-Consulting zur Verfügung.
Okay, super. Aber es ist ja auch super schön, wenn das so standardisiert ist, dass es dann recht schnell und auch nahtlos dann funktioniert. Wenn du sagst,
also Tobias, ehrlicherweise glaube ich, das ist der einzige Weg, wie man das wirklich erfolgreich machen kann. Also wenn jedes Werk und jedes Lager irgendwie eine eigene Lösung, eine eigene Insel ist, die nach einer eigenen Lösung sucht und alle Messen dieser Welt abläuft und sich dann überlegt, welchen Roboter will ich nutzen, der dann verhandeln muss preislich und dann auch noch irgendwie die IT-Architektur bestimmen muss, dann wird das einfach nicht mehr sexy genug. Ja? Und dann ist der ROI auch nicht mehr gut in der Regel. Und dann kriegen wir auch diese Skalierung nicht hin, die wir gerne bei Bosch sehen würden mit dem Thema. Von daher war das für uns eigentlich der einzig gangbare Weg, um so einen globalen Konzern in die Richtung zu unterstützen.
Ja, absolut. Das passt definitiv zu euch und auch zu der Größe. Wenn ich das nur vergleiche mit kleineren Unternehmen, ne, die haben natürlich sowas nicht und die haben dann natürlich dann auch einen ganz anderen Weg zu gehen, bis das natürlich dann auch zum laufenden Roboter nachher kommt. Ja. Gleichzeitig, wenn ihr jetzt so einen Katalog habt, ist ja auch spannend, ich meine, der Anbietermarkt verändert sich auch ständig. Ja. Also wenn ich jetzt denke, gerade bei den AMRs gibt es immer mehr Player auch aus Asien, die teilweise ja auch, zumindest schon in Asien auch, wirklich große Stückzahlen verkaufen. Wie geht ihr damit um? Prüft ihr dann auch immer wieder, was gibt es für neue Anbieter und habt ihr schon asiatische Anbieter bei euch auch im Katalog?
Ja, absolut. Es ist Teil unserer Aufgabe, die neuen Flotten, die neuen Anbieter, die da auf den Markt kommen, auch zu verproben und zu prüfen auf ihre Tauglichkeit für Bosch. Und bei uns gibt es da auch wieder ein ganz klares Vorgehen, das über Piloten läuft. Also wir haben eine Reihe an Werken, die beim Thema Automatisierung, Digitalisierung ganz vorne mit dabei sein wollen, mit Begeisterung dieses Thema treiben und sich dann einfach auch zur Verfügung stellen, beispielsweise neue Roboterhersteller zu verproben in wirklich Testfällen, die sehr, sehr, sehr nah an der Praxis sind. Und das Ergebnis aus diesen Piloten ist für uns ein ganz starker Indikator, ob dieser Roboter für uns die richtige Wahl wäre oder eben nicht.
Und siehst du da Asien als ernstzunehmender Wettbewerb oder wie schätzt du das aktuell ein?
Die asiatischen Roboter für Asien selbst funktionieren sehr gut. Wir haben ja auch viele Werke in China als Bosch, wo wir eigentlich fast ausschließlich mit lokalen Herstellern arbeiten, also mit lokalen chinesischen AGV oder AMR-Anbietern. Da funktioniert das sehr gut. Tatsächlich ist auch eine unserer größten Flotten, wenn man die Gesamtzahlen sieht bei Bosch, eine Flotte eines asiatischen Herstellers. Wir versuchen auch, das Thema hier in Europa zu verproben und natürlich zu gucken, ist das interessant, macht das Sinn? Wobei wir da sagen müssen, dass die Performance dieser Hersteller aktuell auf dem europäischen Markt noch zu wünschen übrig lässt.
Wahrscheinlich gerade was Service und Instandhaltung solche Themen anbelangt dann, oder?
Ja, also das fängt genau beim Thema Service-Netzwerk an. Das geht weiter über das Thema Ersatzteile-Management. Aber das hört auch nicht auf bei dem Thema Way of Doing Business. Ja, also da ist einfach eine andere Mentalität, eine andere Kultur. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Der Europäer oder der Deutsche vielleicht insbesondere, der macht ja immer erstmal einen Piloten. Ja, ich habe ja eben selber drüber gesprochen. Wo er sich vielleicht ein Gerät besorgt und das mal verprobt und dann vielleicht nochmal zwei Geräte kauft dann im nächsten Schritt und nochmal guckt und dann nochmal fünf und dann nochmal acht. Ja, also ist immer so häppchenweise bei uns. Wir wollen natürlich immer sicher sein, dass das alles wasserdicht ist. Und lustige Anekdote, einer der chinesischen Anbieter, mit denen wir jetzt da enger im Austausch waren, der hatte uns mal seinerzeit ein Bestellformular geschickt und da konnte man in 100er Schritten bestellen. Ja, also das meine ich
dann. Das ist ja schon verrückt, oder?
Das ist dann einfach ein anderer Ansatz, wie man verkauft, wie man das auch angeht, das Thema. Und wo man dann vielleicht einfach auch ein bisschen einen Mindset-Unterschied hat, ja, wie man das angehen möchte gemeinsam. Und das Thema gemeinsam ist da auch ganz wichtig. Ja. Also wir versuchen mit all unseren Roboterlieferanten ein sehr partnerschaftliches Verhältnis aufzubauen, weil wir es natürlich auch ein Stück weit als ein Geben und Nehmen sehen, was man halt eben pflegen muss. Ja? Und natürlich sind wir der Kunde und darauf bestehen wir dann auch, wenn es drauf ankommt. Aber unterm Strich ist unsere Erfahrung, dass dieser partnerschaftliche Ansatz in einem Bereich, der sich ja immer noch technisch entwickelt, ja, das muss man ja sagen, dass dieser partnerschaftliche Ansatz da wirklich am erfolgreichsten ist. Für uns als Bosch jedenfalls.
Mhm. Super, ja, das kann ich gut verstehen und ist, glaube ich, auch erfolgsversprechend. Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, naja, es geht ja nicht nur darum, jetzt diese Hardware in die Fabriken reinzubekommen, ja, sondern wenn ihr über Standards redet, dann müssen wir auch über Software reden, weil
absolut.
Das, glaube ich, mal so abzuschätzen, das ist wahrscheinlich mindestens so spannend wie die Hardware selber. Wie siehst du das? Welche Rolle spielt Software, wenn wir über AGVs und AMRs reden?
Da gibt es verschiedene Dimensionen von Software, über die wir uns unterhalten müssen. Dimension Nummer eins, würde ich sagen, ist, was ich auch schon erwähnt habe, ein solides digitales Backbone, was man einfach hat. Ja, also wir bei Bosch arbeiten zum Beispiel sehr viel mit SAP. Also viele Bewegungen in der Intralogistik werden über SAP TOs, Transport Orders, abgebildet. Und natürlich haben wir dann auch eine saubere Grundlage, um auf sowas aufzusetzen und diese TOs als Trigger zu nutzen für alle möglichen anderen Technologien. Sei es dann halt eben ein mobiler Roboter oder sei das irgendwann später vielleicht hoffentlich ein Humanoider. Jedenfalls haben wir im System diesen Auftrag, hey, da muss was befördert werden. Also Punkt Nummer eins, das ganze Thema ERP und das Thema einfach auch Digitalisierung von Transportaufträgen. Thema Nummer zwei ist aus meiner Sicht die Thematik Flottenmanagement. Auch da gibt es seit vielen Jahren Lösungen. Man kennt das vielleicht aus dem Staplerbereich, wo Staplerleitsysteme ja schon in den, ich sag mal, 90er, 2000er ja nichts Ungewöhnliches waren. Und das ist auch ein Finding, was wir immer wieder machen. Unsere Kunden möchten gerne automatisieren mit mobiler Robotik und wir fangen sie dann so ein Stück weit ein und sagen, hey, hoppala, warte doch mal, du hast diese manuellen Flotten, du hast vielleicht Anwendungsfälle, die jetzt nicht ideal sind, um es ist zu automatisieren, starte doch erstmal mit einem Staplerleitsystem beispielsweise. Ja. Starte damit und hole aus deiner manuellen Flotte, die du heute schon hast, eine super Ratio raus, ob du da aufbauen kannst Und du hast noch den Nebeneffekt, dass du dann eben fast einen Zwang hast, diese Transporte zu digitalisieren. Also die Aufträge für diese Transporte zu digitalisieren. Das heißt, du hast danach super Transparenz, du kannst tolle KPIs erheben und die kannst dann wieder nutzen, um diesen Prozess weiter zu optimieren und ihn reifer zu machen, dann beispielsweise für einen mobilen Robotereinsatz.
Okay. Unterscheidet ihr dann, das eine ist dann Stapler-Leitsystem und das andere sind Flottenmanager oder ist das am Ende eigentlich das gleiche System bei euch?
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Bosch-Wording. Wenn ich jetzt Flottenmanagement-System sage, fallen für mich da drei Komponenten drunter. Wir haben zum einen eben die Stapler-Leitsysteme, ja. Dann haben wir Leitsysteme für Milkruns. Also das ist, ich weiß nicht, ob die Hörer das alle kennen, in größeren Fertigungsstandorten hat man halt eben, ich sag einfach einen kleinen Zug, ja, der durch die Produktion fährt und die jeweiligen Stationen dann versorgt oder entsorgt. Dafür gibt es auch Lösungen. Und zu guter Letzt haben wir auch Flottenmanagementsysteme für mobile Robotik. Das ist dann quasi die Champions League. Und zu der komme ich jetzt gleich.
Sehr gut. Ja, das können wir tiefer legen mit dem Flottenmanagement, auch gerade für die AMRs. Du hast jetzt zwei Software-Ebenen angesprochen. Gibt es da noch mehr oder sind das die beiden wichtigsten Ebenen?
Ja, also aus meiner Sicht sind das jetzt mal die zwei wichtigsten. Man könnte natürlich dieses Feld beliebig erweitern, könnte über verschiedene Wi-Fi- und Netzwerkstrukturen sprechen, um Sicherheit und Datensicherheit zu gewährleisten. Man könnte über verschiedene Cloud-Anwendungen sprechen versus On-Premise-Lösungen. Aber das will ich jetzt gar nicht hier ausbreiten und vertiefen. Deswegen lass uns einfach bei dem Thema Flottenmanagement bleiben als solches, was aus meiner Sicht da einen zentralen Baustein darstellt und wo auch das Thema VDA 5050 ins Spiel kommt, was du eben so schön angeteasert hast zu Beginn der Folge.
Ja, sehr gut. Dann vertiefen wir das Thema Flottenmanagement jetzt mal. Also vielleicht als allererstes, was würdest du beschreiben, was ist denn die Rolle von einem Flottenmanager, um mal, sagen wir mal, bei den Basics anzufangen?
Auch da vereinfache ich wieder stark. Aus meiner Sicht hat ein guter Flottenmanager zwei Funktionen. Die erste Funktion ist ein intelligentes Order Management. Das heißt, der Flottenmanager sammelt offene Aufträge ein und kombiniert diese Aufträge dann zu Touren, die smart geschnitten sind, wo ich dann quasi mit meinem Stapler, Milkrun oder mobilem Roboter voll ausgelastet fahre, also quasi Leerfahrten vermeide und diese Touren oder Aufträge dann der Ressource zuweist, die am geschicktesten steht. Ja, also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Uber. Ja, wir kennen das ja aus dem privaten Bereich. Wir sehen ja, wie der Taxifahrer da auch geleitet wird. Nicht? Der steht nicht am Bahnhof und wartet, bis da irgendeiner vorbeikommt und einsteigt, sondern ganz im Gegenteil. Uber zeigt dem Fahrer an, wo sein nächstgelegener Pickup ist. Dann fährt der Fahrer dahin, nimmt mich mit, quittiert das, kriegt angezeigt, was der schnellste und beste Weg zu dem Drop-off ist, wo ich hin möchte. Und wenn er mich da abgesetzt hat und den Drop-off bestätigt hat, kriegt er automatisch wieder den nächsten, am besten gelegenen Pickup angezeigt und wird dahin geleitet. Und sowas Ähnliches erfüllt diese Flottenmanagement-Software eben für industrielle Logistikflotten, wie Stapler, Milkruns und eben mobile Robotik.
Okay, das heißt, wichtig ist dann auch, dass es dann auch diese gemischten Flotten beherrscht, oder? Also, du hast ja gesagt, manchmal fängt es an wirklich mit den manuellen Systemen, aber irgendwann hat man dann ja auch Mischverkehr und ich glaube, dass man nur noch AMRs habt, da wird es wahrscheinlich selbst bei euch noch keine Fabrik geben, wo dann nur alles automatisiert ist. Das heißt, eine große Kunst ist es dann, das in dieser Vielfalt dann auch der Systeme gut hinzubekommen.
Absolut. Also das ist jetzt auch aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt, dass man genau neben dem Order Management, was ich jetzt schon vertieft habe, auch das Thema Traffic Management sehr gut hinkriegt. Weil aus meiner Sicht die zweite wichtige Dimension von so einem Flottenmanagement-System ist, dass die verschiedenen Akteure, die verschiedenen Fahrzeuge, die eingebunden sind, eben an bestimmten neuralgischen Stellen wie Kreuzungen, wie Quellen, wie Senken, einfach zu orchestrieren, dass sie sich nicht festfahren, irgendwie zufahren und dann von irgendeinem Mensch wieder auseinandergefahren werden müssen. Und das ist genau das, was du ansprichst hier, Tobias. Ja. Da geht es dann wirklich darum, alle Fahrzeuge, sei es Stapler, Milkruns oder mobile Roboter, in der zukünftigen Ausbaustufe auf einem Shopfloor eben zu orchestrieren. Was aktuell, ehrlicherweise zugegeben, noch etwas herausfordernd ist.
Okay. Also das heißt, das eine funktioniert in der Praxis schon ganz gut, das andere hat seine Schwierigkeiten. Also ich kenne selber auch aus Fabriken, die schon einen hohen Automatisierungsgrad hatten, dass dann teilweise dann auch, keine Ahnung, in AMR vielleicht mal liegen geblieben ist und dann nachher da zwei Routenzüge dahinter standen und nicht mehr weitergekommen sind. Also
gut, wenn er liegen bleibt, so dann hast du eh verloren. Da lässt sich dann nichts machen. Da muss man sich fragen, warum er nicht zum Laden gefahren ist davor.
Ja, oder warum er liegen geblieben ist. Muss ja nicht immer unbedingt der Akku drin sein. Okay, aber das sind die beiden Hauptaufgaben vom Flottenmanager. Haben wir noch eine Aufgabe übersehen oder haben wir damit die Hauptrolle eigentlich beschrieben?
Also wie gesagt, ich würde das jetzt hier schön und einfach halten. Aus meiner Sicht zwei Hauptrollen. Rolle Nummer 1 intelligentes Order Management und Rolle Nummer 2 Traffic Management.
Okay, super. Dann hast du beschrieben, dass ihr ja bei euch die ganzen Logistikaufträge quasi oder Transportaufträge entsprechend in SAP habt. Wenn wir über Flottenmanagement reden, ist dann wahrscheinlich auch die Frage der IT-seitigen Integration wichtig. Was macht da eine gute Integration aus deiner Sicht aus?
Also zuallererst muss ich gestehen, leider Gottes haben wir nicht alle unsere Transporte in SAP abgebildet. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Das ist aber leider nicht der Fall. Wir haben es in vielen Fällen haben wir es, aber es gibt auch viele Fälle, wo es das nicht hat. Also von daher da eine kleine Einschränkung. Aber jetzt zu deiner Frage. Wie integriere ich das? Was ist wichtig? Also auf jeden Fall für uns jetzt, ganz konkret als Bosch, war natürlich eine enge Integration mit SAP sehr wichtig. Ja, wir sind hier SAP-Fanatiker, würde ich sagen. Und deswegen da eben auch eine Situation erstellen, eine Lösung finden, über die wir die Kommunikation mit SAP sehr gut, sehr zuverlässig und auch technisch sehr einfach darstellen können. Das war für uns persönlich hier bei Bosch wichtig.
Okay. Das heißt, da ist ein direkter Datenaustausch da, das ist dann nicht irgendwie rollierend, sondern, ich weiß nicht, in Echtzeit ist wahrscheinlich ein bisschen viel gesagt, aber dass man dann direkt dann bei neuen Transportaufträgen das direkt an den Flottenmanager weitergeleitet wird.
Genau, also jetzt bei uns ist es so, wir haben ein Produkt gewählt, was voll SAP integriert ist, das heißt, wir haben eigentlich keine Schnittstelle, weil das Ganze aus SAP heraus auch betrieben wird. Das ist natürlich in unserem Fall dann einfach sehr charmant gewesen. Es gibt da draußen aber auch andere Lösungen, die sehr gut sind, die jetzt nicht voll SAP integriert sind, die aber eben entsprechende Schnittstellen zur Verfügung stellen, über die man dann SAP anbinden kann. Und auch das funktioniert gut. Kann ich aber eben aus eigener Erfahrung erstmal nicht bestätigen, weil da muss ich dann auf meine Kolleginnen und Kollegen hören, die das bei anderen Unternehmen eben außerhalb von SAP dann umgesetzt haben.
Ja. Okay, dann haben wir über die Integration geredet, jetzt mal in die Richtung von den Transportaufträgen. Lass uns gleich auch noch darüber reden, wie das dann auf der anderen Seite aussieht entsprechend, wenn wir runter dann in die AMRs gehen. Was mich aber vorher noch interessieren würde, ist, was macht denn guten Flottenmanager aus? Also unabhängig von der Integration ist ja schon die Frage, wie dynamisch kann so ein Flottenmanager am Ende auch auf die Geschehnisse in der Produktion und Logistik reagieren?
Ja.
Was sind da für dich Kriterien?
Wie gesagt, jetzt wieder aus der Bosch-Brille gesprochen, ist uns wichtig gewesen, dass wir einen Flottenmanager nutzen, der alle drei Flotten überzeugend optimiert. Ja, also wir wollten jetzt nicht einen Flottenmanager für Stapler, einen für Müllkranz und einen irgendwie für mobile Robotik, weil dann hast du wieder drei Softwares, die du irgendwo hosten musst, wo du eine Solution-Ownerschaft brauchst, you name it, also wo einfach Kosten und Aufwand entstehen. Deswegen war es uns wichtig, das jetzt aus einer Hand zu sourcen. Ansonsten, du hast es eben auch schon angesprochen, das Thema Flexibilität und einfach auch voll dynamische Tourenerstellung. Ich habe nichts damit gewonnen, wenn ich sozusagen einen Flottenmanager habe, in dem ich irgendwie eine feste Tour abbilden kann, der mir dann vielleicht anzeigt, wo was aufzusammeln ist oder abzuliefern ist, aber der Fahrer immer noch die gleiche Tour fährt und immer noch halb ausgelastet wird. Dann habe ich einfach nur einen Prozess, den ich heute schon habe, visualisiert und digitalisiert, was ja auch schon mal ein guter Schritt ist, aber die Ratio purzelt einfach nicht raus bei der ganzen Geschichte.
Es braucht also die gute Optimierung quasi dann entsprechend von den Transportaufträgen.
Genau.
und gerade bei den Routenzügen ist es ja aber oft klassisch oder Milkruns, dass sie ja eine feste Route fahren und auch einen festen Takt. Ist das bei euch dann auch so oder welche Möglichkeiten habt ihr da?
Also in den Werken, wo wir mit unserem Flottenmanager arbeiten, fahren alle Milkruns alles. Es gibt keine festen Touren mehr, es gibt keine festen Routen, sondern der Algorithmus des Flottenmanagers baut die Touren gemäß der aktuell offenen Aufträge im System und gemäß der Parameter, die wir definiert haben für diese Touren und weist diese Touren dann einfach den besten verfügbaren Ressourcen zu oder den am geschicktest stehenden Ressourcen, so jetzt zu. Darunter verstehe ich volldynamisch. Und mit dieser Volldynamisierung kannst du halt einfach dieses Thema Auslastung optimieren und du kannst eben auch das Thema Leerfahrten reduzieren. Und das ist dann genau der Hebel, wo dann eben eine Effizienz rauspurzelt, die man dann wieder in Savings ummünzen kann, die dann wieder zu einem ROI führt, den dann wieder ein Logistik- oder Werkleiter unterschreibt.
Ja, also das finde ich jetzt echt stark, weil ich meine, klassisch, wie ich es gerade schon gesagt habe, ein Routenzug eben meistens nicht nur eine feste Route fährt, also physisch, sondern eben ja auch oft fest getaktet ist oder vielleicht auch kontinuierlich fährt. Und wenn ich beides natürlich dynamisieren kann, dann ist es für mich natürlich offensichtlich, dass ich dann auch effizienter bin und zurückkommt auf das, was du zum Start gesagt hast, auch die Möglichkeit habe, nochmal einiges an Optimierung auch rauszuholen aus meinen bisherigen Flotten.
Vergleichst du mal mit einem Bus, also keine Ahnung, Buslinie 42 hier bei mir in Stuttgart, die fährt halt eine feste Route und die fährt diese Route alle 7 Minuten, ne? Und es ist egal, ob da 200 Menschen drin stehen, weil irgendwie 7.30 Uhr ist und Rush Hour und alle Kids wollen in die Schule, oder ob es halt 23.30 Uhr ist und da sitzen halt 3 Leute drin. Und genau das ist ja halt das Problem, das wir aktuell haben bei diesen vor allem mit Milkrun-Verkehren. Die fahren halt nach Plan und die fahren nach einer festen Tour. Also von daher stellt man sich ja gar nicht die Frage, muss der jetzt überhaupt fahren oder nicht? Und er fährt halt, obwohl er eigentlich leer ist und auf dem Bock, der das Ganze zieht, steht halt eben ein Mensch, ja, der halt einfach de facto eigentlich da keinen Mehrwert liefert an der Stelle.
Wir haben jetzt gesehen, was für Potenziale so ein Flottenmanager mit sich bringt, auch in den manuellen Prozessen. Und wenn wir jetzt in die Automatisierung gehen, zum Beispiel in AMR nutzen, dann ist wahrscheinlich klar, dann brauche ich auch immer einen Flottenmanager. Oder habt ihr auch AMRs im Einsatz, ohne dass ihr einen Flottenmanager braucht?
Wir haben zuhauf mobile Roboter im Einsatz, die keinen zentralen Flottenmanager nutzen, Tobias. Das ist aktuell eher die Ausnahme als die Regel.
Okay, und wie kommt das? Also irgendwie muss ja der auch gesteuert werden. Das heißt, ihr habt da nicht diese Orchestrierungsfunktion.
Genau. Jetzt muss man nochmal differenzieren. Also der mobile Roboter bringt in der Regel von Haus aus einen eigenen Flottenmanager mit. Also ich nehme jetzt einfach ein Beispiel. Die Firma Agilox zum Beispiel, die der eine oder andere kennt, die bringt einen eigenen Flottenmanager für all die Agiloxe mit, die du als Kunde auf deinem Shopfloor betreibst. Das gleiche macht die Firma Omron, die Firma SafeLog, die Firma Hartwall. Also es gibt da immer eine Lösung für die eigene Flotte, die dann halt auch sehr gut gesteuert wird von diesem nativen Flottenmanager. Wenn ich jetzt von zentralem Flottenmanager spreche, auch Agnostic Fleet Manager genannt im Fachjargon, dann rede ich quasi von einer übergeordneten Flottenmanagement-Instanz, die verschiedene AMR- oder AGV-Flotten steuert. Also stell dir mal vor, du bist ein sehr fortgeschrittenes Werk, was das Thema Automatisierung angeht und du hast all deine Palettentransporte automatisiert mit Robotern der Firma Agilox und alle Transporte von KLTs mit der Firma Omron und dann hast du noch ein paar Unterfahrer von SafeLog und betreibst diese verschiedenen Roboter auf dem gleichen Shopfloor. Das heißt, die fahren auf den gleichen Wegen, die treffen sich an Kreuzungen, die haben vielleicht sogar ähnliche Quellen und Senken und dann wird dieses Thema agnostischer Flottenmanager, also quasi zentraler Flottenmanager, sehr interessant, weil nämlich der native Flottenmanager der Firma Agilox nur die Agilox-Geräte steuert und der Firma SafeLog nur die SafeLog-Geräte und der Firma Omron nur die Omron-Geräte. So, und jetzt weißt du vermutlich schon, auf was ich hinaus will, oder?
Ja, genau. Also dann braucht man spätestens jemand, der das halt entsprechend übergreifend orchestriert. Ganz klar.
Korrekt.
Das heißt aber auch, wenn ihr das nicht zwingend braucht, diese übergreifende Orchestrierung, dann nutzt ihr sie auch nicht. Also
nein.
Hätte ja auch sein können, ihr sagt, ihr nutzt immer einen agnostischen Flottenmanager und verzichtet quasi auf die herstellerspezifischen Lösungen.
Nein, das genau. Also unsere Strategie ist da anders. Beim Thema Automatisierung ist es einfach wichtig, erstmal loszulegen. Und das Thema an sich ist schon komplex genug mit Change Management, was dranhängt, mit technischen Kompetenzen, die man braucht, mit gewissen Umstellungen im Prozess, die man braucht. Von daher versuchen wir die Werke und die Kunden da einfach nicht zu überfordern und da noch irgendwie das Thema agnostischer Flottenmanager drauf zu kippen, sondern wir sagen, fangt einfach erstmal klein an, ja. Wenn es nicht direkt absehbar ist, dass an diesem Standort in absehbarer Zeit eine zweite, dritte Flotte auf den gleichen Wegen fährt, auf den gleichen Gänge ist das richtige Wort, dann sagen wir, Leute, einfach starten mit dem nativen Flottenmanager, den ihr von Haus aus mitbekommt, von diesem Hersteller. Und sammelt da erstmal Erfahrung, werdet erstmal firm mit der ganzen Geschichte und bringt das ganze Thema erstmal zu einer gewissen Reife und zu einer gewissen Akzeptanz bei euch vor Ort. Und wenn ihr das geschafft habt und dann sagt, jawohl, also meine Palettentransporte Boden-Boden, die haben wir jetzt automatisiert, funktioniert hervorragend, alle sind happy, lass uns weiter gucken. Und dann findest du irgendwie einen nächsten Transport, der dann irgendwie beispielsweise KLT-Transport ist.
Ja, dann macht es dann Sinn, den Schritt irgendwann zu gehen.
Genau. Und dann macht's Sinn, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, jawohl, jetzt müssen wir uns halt über den agnostischen Flottenmanager auch Gedanken machen, weil es ist absehbar, dass wir zwei verschiedene Flotten auf diesem Shopfloor betreiben werden, die sich gegenseitig nur als Hindernisse wahrnehmen.
Ja. Jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, wo wir zwingend über VDA 50-50 reden müssen, weil die spannende Frage,
unumgänglich, oder?
Die Frage ist ja, wie macht ihr das jetzt, wenn ihr sagt, okay, wir haben jetzt diesen agnostischen Flottenmanager, weil wir verschiedene Flotten haben. Wie bindet ihr dann eure AMRs, AGVs, die mobilen Roboter an?
Genau, also da gibt es den besagten, ominösen VDA 50-50-Standard, den du eben schon erwähnt hast. Und der ist vor allem im deutschen, europäischen Raum, ich würde sagen, also er ist eigentlich erstmal kein Standard, er ist erstmal nur eine Handlungsempfehlung. Also das müssen wir auch erstmal klarstellen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir dann irgendwie ein Dokument ziehe und da halt ganz genau drinsteht, wie das alle zu machen haben, sondern es ist eher eine Empfehlung, die interpretiert werden kann und die verschiedenen Hersteller für mobile Robotik für sich dann halt anwenden und die verschiedenen Hersteller oder Lieferanten von agnostischen Flottenmanagementsystemen für sich auslegen. Der große Vorteil von diesem Standard ist, man hat sich quasi auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt, würde ich jetzt mal sagen, zwischen Software und Hardware, weil man jetzt eben ein Kommunikationsprotokoll nutzt, um eben mobile Robotik oder mobile Roboter als einzelne Akteure anzuschließen an eine höhere zentrale Instanz, die diesen Roboter als Individuum sozusagen behandelt und als Individuum steuert und eben auch optimiert im Kontext einer größeren gemischten Flotte.
Das heißt, wie macht ihr das konkret bei Bosch? Wenn ihr da eine gemischte Flotte habt, dann nutzt ihr VDA 5050, um quasi direkt die einzelnen mobilen Roboter anzubinden. Und dann braucht ihr die Hersteller-Flottenmanager gar nicht mehr.
Es ist grundsätzlich unsere Strategie, mit der VDA 5050 zu arbeiten an der Stelle. Da hast du recht. Also alle mobilen Roboter, die in diesem Katalog sind, den ich zu Beginn erwähnt habe, sind VDA 5050 fähig. Das ist ganz wichtig. Sonst hat man keine Chance, in diesen Katalog zu kommen. Und auf der anderen Seite sind die Flottenmanagementsysteme, die wir nutzen, für mobile Robotik natürlich auch VDA 5050 basiert. Also wir haben erstmal einen grundsätzlichen Match. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ob wir dann jetzt vollständig die nativen Flottenmanager da rauslassen, da gibt's es kommt drauf an als Antwort. Also bei manchen, vor allem bei AGV-Herstellern, ist das ohne Probleme möglich, aus meiner Sicht. Bei komplexeren Geräten, also vor allem AMRs, die noch eine gewisse Zusatzlogik haben, auf die wir nicht verzichten wollen, weil wir eben aus einem guten Grund ein AMR beschafft haben und keine AGV, da nutzen wir dann teilweise einfach besondere Lösungen, besondere Konnektoren, die diesen zentralen Flottenmanager an dieses native Flottenmanagement des Herstellers anbindet in einer gewissen Ausprägung, um eben gewisse Funktionen auch weiterhin beizubehalten, aber trotzdem eben all diese wichtigen Informationen, die der zentrale Flottenmanager braucht, zurückspielen zu können.
Also ihr überlasst dann mehr Freiheitsgrade wahrscheinlich dann entsprechend der Steuerung. Anders wie beim HEV, wo dann klar ist, auf welchem Weg fährt der zum Beispiel.
Genau.
Ihr braucht dann aber natürlich trotzdem alle Informationen gemeinsam dann wieder, um zum Beispiel das Traffic Management dann auch zu machen.
Richtig. Genau, genau. Also das ist wichtig, vor allem die Location-IDs beispielsweise als eine Größe, die müssen natürlich dann in den MQTT-Broker, wie man das so schön nennt, also diesen, ich sag immer, den Gruppenchat, ja, wo dann irgendwie alle Roboter ihre Stati posten bei bestimmten Topics und aufgrund dieser Informationen dann von dem System ja Entscheidungen getroffen werden können, was das Thema Order Management angeht, was das Thema Traffic Management angeht. Und genau da kommen wir dann an diese Stelle, wo die VDA 5050 dann Sinn macht.
Okay. Aber wenn ich dann richtig verstehe, ist es ja so, dass VDA 50 ist ja kein Standard, hast du vorhin gesagt. Das heißt, ihr habt am Ende dann auch in dieser Kombination mit Hard- und Software euren eigenen Standard am Ende auch geschaffen, oder? Wenn ihr sagt, die kann man dann out of the box nutzen, die Hardwarehersteller sind quasi freigegeben, in Anführungszeichen. Dann wisst ihr auch, die funktionieren dann auch entsprechend mit eurer Software.
Ja, also da sind wir noch am Beginn der Reise, würde ich sagen. Also wir haben eine Handvoll Werke, die eben schon so weit fortgeschritten sind mit dem Thema Automatisierung, dass sie tatsächlich verschiedene Flotten, also mobile Roboterflotten, auf den gleichen Shopfloors betreiben, wo das dann wirklich relevant wird. Wir haben aber noch ganz viele Werke, die sozusagen beim ersten Use Case sind oder aber einen zweiten Use Case in einem anderen Werksteil dann live nehmen, bei dem sich die Roboter dann eh nie treffen und das Thema dann eh auch nie relevant wird für das konkrete Szenario. Also von daher würde ich sagen, sind wir auch als Bosch dann noch am Beginn der Reise und werden aber natürlich in den nächsten Jahren da auch viele weitere Projekte sehen, weil wir voll auf das Thema mobile Robotik setzen und da auch eine große Steigerung der Flottengrößen sehen werden.
Ja, super. Nee, also das glaube ich sofort. Und ja, vielen Dank für den Einblick auf dieser Ebene. Was ich jetzt noch spannend finde, zum Abschluss noch ein bisschen den Ausblick zu wagen. Ja? Du hast jetzt ja gezeigt, was heute schon alles geht, was möglich ist und wie auch das Zusammenspiel am Ende gut funktioniert. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, gerade mit Blick auf die Technologien,
ja.
Wo siehst du da so die spannenden Punkte, die großen Potenziale jetzt auch für die nächsten Jahre, VDA 5050, aber auch allgemein bei den AMRs, wo du sagst, das ist spannend und ja, das verändert am Ende auch noch was.
Ja, also wenn du mich fragst, wenn du uns fragst, denken wir oder wir sind überzeugt, kann man eigentlich sagen, dass das Thema mobile Robotik zu einer Commodity wird. Ja, also wir haben ja jetzt über die letzten 10, 15 Jahre da ja wirklich einen Preisabfall gehabt von fast 50%. Also die Geräte werden günstiger, sie werden weiterhin günstiger. Wir haben in Asien vor allem einen brutalen Preiskampf, der da herrscht auf dem Markt, wo du merkst, die asiatischen Hersteller versuchen jetzt andere Märkte eben zu gewinnen als weitere Absatzgebiete, weil einfach in China selbst als Beispiel einfach nichts zu holen ist. Und das wird diesen Trend aus unserer Sicht weiter beschleunigen. Also diese Roboter werden günstiger, das können wir mit 99% Wahrscheinlichkeit sagen. Und das eröffnet natürlich auch wieder Tür und Tor für weitere Anwendungsfälle, die vielleicht heute noch zu teuer sind. Die können in 2, 3, 4 Jahren vielleicht einen sehr, sehr guten ROI darstellen. Deswegen glauben wir ganz fest dran, dass in der Intralogistik aktuell eine kleine Revolution stattfindet. Und es kriegt eigentlich keiner so richtig mit. Logistik an sich ist jetzt auch nicht so super sexy auch, ja. Aber da passiert eigentlich genau das Gleiche, was in der Produktion in den 90ern passiert ist, ja, wo man auch wirklich ja vollautomatisierte Fertigungsstraßen aufgebaut hat, wo wir teilweise gar keine Mitarbeiter mehr haben, außer vielleicht Servicetechnikern. Und wir glauben daran, dass eine ähnliche Entwicklung auch in der Intralogistik Einzug erhalten wird. Wir sind überzeugt, dass das Thema mobile Robotik rasant wachsen wird, auch mit Hinblick auf Demografie, auf ja, Kostenstruktur, hier Standort Deutschland und Arbeitslöhne. Von daher denken wir, dass das ein Riesenthema wird und dass die Intralogistik im Jahr 2035 ganz anders aussehen wird als die Intralogistik im Jahr 2025.
Okay, also das heißt deutlich mehr abends erst. Muss sich da technologisch auch noch was für verändern oder ist es eher dieses Thema Preis und Skalierung? Oder werden wir da auch nochmal neue Technologien sehen?
Ja, also die Technologien entwickeln sich natürlich weiter, vor allem im Bereich Sensorik und Navigation werden die Geräte immer besser. Es gibt Hersteller, die jetzt eigene Schwarmintelligenzen anpreisen. Da muss man natürlich immer genauer drauf gucken, immer wie viel Schwarm ist dann am Ende noch übrig. Aber ich glaube, dass man sich auch da immer weiterentwickeln wird. Wobei ich auch spannend finde zu sehen, wie sich das Thema VDA 5050 auf den Markt auswirkt. Ja, also wenn man jetzt da eine steile These schießen möchte, dann könnte man eigentlich sagen, dass die VDA 5050, wenn sie dann weiterentwickelt wird, eigentlich den USP von vielen Roboterherstellern dann zerstören wird, der da heißt, ich habe eine super Software, eine super Flottenmanagement-Software und super Funktionalitäten, die mich halt irgendwie besonders machen. Und wenn das nicht mehr ist, dann ist das ja eigentlich nur noch ja Hardware. Und die Hardware, wenn man mal reinguckt, das sind auch immer wieder die gleichen Sensoren. Wir haben wir haben auch große Hersteller von Antriebstechniken für mobile Robotik. Also es ist jetzt nicht alles irgendwie ausgetüftelt, sondern da bedienen sich die Hersteller schon auch aus dem Regal. Von daher könnte das auch diesen Preiswettbewerb und dieses Verkommen zu einer Commodity auch weiter beschleunigen, wenn man das so spielt im Kopf. Ich bin gespannt, ob das so kommt. Das wird ganz stark und maßgeblich daran hängen, ob die VDA 5050 da wirklich weiterentwickelt wird, ob sie weitere Themen abdecken wird, ob auch alle drauf einsteigen am Ende des Tages. Und das wird spannend. Also ich freue mich drauf.
Okay, super. Ja, sind wir gespannt, was für ein Potenzial dahinter steckt. Ich glaube, du hast am Anfang gesagt, dass es noch underrated ist, dass es ein Riesenpotenzial hat auch, die Automatisierung in der Intralogistik. Das kann ich nur unterstreichen, sehe ich genauso. Und spannend ist natürlich, was es da mit dem Markt macht, mit den Anbietern und so weiter. Und gleichzeitig haben wir jetzt auch gerade sehr viele Anbieter am Markt. Also, dass sich das irgendwo auch konsolidieren wird, ich glaube, das wäre zumindest auch meine Vermutung. Ja,
ja, ich glaube, davon können wir sehr stark ausgehen, dass es da eine starke Konsolidierung geben wird. Wir haben aktuell über 500 Anbieter weltweit, wenn man den Experten da traut. Ja. Also von daher, da wird es sicherlich noch eine Bewegung geben. Und im Jahr 2035 sind es vielleicht nur noch 50. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Matthias, vielen, vielen Dank für den Einblick, wie ihr das ganze Thema AMRs, mobile Robotik angeht bei euch, bei Bosch und vor allem auch das Thema Flottenmanagement ganz praktisch umsetzt. Vielen Dank dir.
War mir eine Ehre, es war mir eine Freude, Tobias. Danke für die Einladung und ich freue mich, wenn unser Wissen, unsere Einblicke da den Kolleginnen und Kollegen helfen, die eine gleiche Mission haben, weil, wie wir immer sagen, Automatisierung ist ein Teamsport. Ja, wir gewinnen und wir verlieren da zusammen. Von daher wünsche ich allen, die zuhören, da viel Erfolg und denke, es ist der richtige Weg, das Thema Logistik anzugehen.
Vielen Dank dir.
Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.